Liebe Tsunamis and Friends, willkommen zurück beim Tsunami-Podcast. Es begrüßen euch wieder der Reini und ich als euer Hosts, diesmal zur wirklich hochoffiziellen Episode 1. An der Stelle nochmal einen herzlichen Dank an alle, die sich das Liftoff, also die Episode 0, angeschaut haben. Für alle, die es verpasst haben, den Link zum Anfang unserer Podcast-Serie gibt es beim Reini auf YouTube, also da, wo er hin zeigt.
Hoffentlich.
wir suchen auch immer noch einen Namen für diesen Podcast. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, die besten Namensvorschläge sind jetzt in einer Abstimmung auf der Facebook-Vereinsseite. Also fleißig voten und gebt uns eine Stimme für einen tollen Namen.
Genau. Also wir sind da auf euch angewiesen, dass wir einen tollen Namen bekommen. Auch von meiner Seite noch einmal Hallo. Und ich wollte auch sagen, es hat mich wirklich sehr gefreut wir haben uns sehr gefreut über das Feedback, was wir auch bekommen haben. Also da
Ja.
war wirklich sehr liebes Feedback auch dabei und wir hoffen, dass wir es auch weiterhin interessant machen können für euch, ne?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich über das erste E-Mail gefreut wie ein Schneekönig.
Ja. Also,
Ja.
funktioniert die E-Mail-Adresse eigentlich eh? Hast du schon was bekommen? Und erstes E-Mail kam auch gleich. Also
Ja, wenn man von der Sonne spricht.
genau, ja. Also bitte auch weiterhin, wir leben von eurem Feedback, in welcher Form auch immer. Bitte weiterhin auch mit uns teilen. Ja, gut. Ansonsten, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wie geht's dir, Patrick?
Ja, die Weihnachtsfeiertage gut überlebt. Der Keks-Armageddon ist vorbei. Die Wampe ist wieder da.
Wem sagst du das, ja? Ja.
Also, das erste Training kann kommen.
Super, ja.
Spürst du irgendwelche Folgewirkungen vom ersten Podcast? Irgendwelche Schädigungen? Langzeit?
Ja, eine leichte Form von Euphorie, also durchaus positive Nebenwirkungen.
Ja, kann ich bestätigen. Also wir können unseren Gast ruhigen Gewissens hereinbieten, würde ich sagen,
Gut, ja,
oder?
dann machen wir das auch gleich. Wir haben heute unseren ersten Gast und sie darf auch gleich herein in unseren Zoom-Call. Tada! Hallo Marion!
Hallo.
Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist, ja. Gut, also die meisten von euch, die diesen Podcast anschauen, werden die Marion Dremel wahrscheinlich kennen in irgendeiner Funktion, ob als Vereinstrainerin oder als Kadertrainerin. Wir nennen sie auch liebevoll die Vereinsmama, was beim Patrick jetzt, da kann das Verein noch weglassen, ne? Und die Marion ist ja die, die den Laden quasi am Laufen hält, ja, unsere Cheftrainerin, unsere Vereinsmama einfach. Und nachdem unser Podcast aber wie ein gutes Training aufgebaut ist, bevor wir mit den eigentlichen Interviewfragen anfangen, wird der Patrick einmal ein kurzes Aufwärmspiel mit der Marion spielen. Das ist auch eine Überraschung für die Marion, das hat sie noch nicht gewusst. Geht schon los.
Ja, das Aufwärmspiel funktioniert so. Ich sage immer zwei Sachen und du musst dich einfach für eins entscheiden. Also ja, und immer blitzartig entscheiden, nicht zu lange dann überlegen, einfach welches dir auf den ersten Blick quasi oder auf den ersten Wortlaut sympathischer ist. Wir legen los. Oben oder unten?
Oben.
Artemi oder Nagewasser?
Nagewasser.
Wienerisch oder Hochdeutsch?
Hochdeutsch.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Schwarz oder Weiß?
Weiß.
Hunde oder Katzen?
Weder noch Katzen.
Chest Day oder Leg Day?
Chesty.
Dunkle oder helle Schokolade?
Dunkle Schoki. Auf die dunkle Seite der Macht.
Und zu guter Letzt Kaffee oder Tee?
Tee.
Gut, ich würde sagen, in meinem Buch, in My Book waren das 3 von 9. Wie schaut das bei dir aus? Was würdest du sagen, Reini?
Also bei mir sind 6 von 9 richtigen Antworten, Marion.
Ah. Ja, daran müssen wir noch arbeiten.
Gut, liebe Marion, könntest du dich vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuseherinnen und Zusehern einmal kurz vorstellen, so drei, vier Sätze bitte.
Ja, also das Erste, was dir so auffällt, wenn du mich siehst, dass ich recht unterdurchschnittlich groß bin, da in großen Mengen auch leicht verschwinden kann. Also so im Kindertraining ab 10 Jahre ist das recht schwierig zu sehen, wo da die Trainerin ist. Ja, dann aufgewachsen bin ich in Wien, bin aber schon seit ja gut 30 Jahren Niederösterreicherin. Und ich habe mich schon immer gern bewegt, schon als Kind auch. Und war im Omas Garten vom Kletterbaum nicht runterzubringen. Also wir haben einen Kletterbaum gemacht. Es war eigentlich ein Kirschenbaum. Ich war im Turnverein und ja, da ich in Wien aufgewachsen bin, auch typischerweise im sogenannten Käfig Fußball gespielt mit den Burschen als einziges Mädel. Ja, also das waren recht lustige Zeiten und irgendwann bin ich dann zum Gio gekommen, Hobby, Gio, Kampfsport im Großen und Ganzen und ich habe auch ein wirkliches Leben und mein wirkliches Leben, da bin ich Physiotherapeutin. Ich
Okay.
leite eine Gemeinschaftspraxis und im wirklichen Leben bin ich eben auch Mama von 2 Söhnen. Und wie ihr schon gesagt habt, der eine ist irgendwo da. Der andere sitzt vermutlich zu Hause, nicht mehr bei mir.
Super, ja. Okay, du hast schon ein paar Sachen auch erzählt, die ich noch fragen wollte, aber kein Problem. Aber fangen wir einfach einmal von vorne an. Und das ist ja ein Jiu-Jitsu-Podcast, ein Tsunami-Podcast. Wie bist du ursprünglich zum Jiu gekommen? Und vor allem auch, wie alt warst du da? Was waren so die Rahmenbedingungen? Wie bist du dazu gekommen?
Naja, eigentlich habe ich relativ spät mit der ganzen Geschichte angefangen. Also wie gesagt, ich war vorher im Turnverein, dann habe ich meine Kinder bekommen und wollte dann wieder Sport machen, aber eben nicht turnen. Und ein Arbeitskollege hat dann gemeint, der lustigerweise Karateke war oder ist, hat dann gemeint, na, für dich ist Jiu-Jitsu ist für dich super. Und ich habe gedacht, okay, passt. Warum, weiß ich bis heute nicht. Und habe angefangen herumzusuchen. Also damals zu Zeiten, ich war 25 ungefähr, wie ich angefangen habe, da gab es noch nicht diese Geschichte mit ich google das, sondern ich habe halt im Telefonbuch nachgeschaut, wo könnte man denn da fragen und bin dann auf das Sportministerium gekommen. Dort habe ich angerufen. Die haben mir erklärt, ja, da gibt es was mit Jiu-Jitsu, das ist richtig. Und da gebe ich Ihnen die Nummer vom Präsidenten. Und dort habe ich auch angerufen. Das war der Herr Erich Ebezuber, der vielen in der Jiu-Welt in Österreich auch ein Begriff ist. Einer unserer höchsten Danträger, die wir haben. Und der hat mir erklärt, ja, da gibt es 2 super Vereine bei mir in der Nähe. Das ist entweder Schwechat oder Alt-Erla. Aufgrund der Möglichkeiten der Mobilität von damals, also entweder Rad oder öffentliche Verkehrsmittel, habe ich mich für Alt-Erla entschieden. Und dort war er dann auch lange Zeit mein Trainer. Also eigentlich bis zu meinem ersten Dan war er dann mein Trainer.
Wow, ja. Also allein im Sportministerium anzurufen, auf die Idee wäre ich jetzt überhaupt nicht gekommen. Ich meine, heutzutage ja, gibt es das Internet, aber allein den Punkt finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, also weiß nicht, Patrick, wie siehst du das?
Ja, auf die Idee wäre ich, glaube ich, auch nie gekommen. Ich meine, ich bin ja schon Generation Google, also
Ja.
meine ersten Referate, die habe ich noch in Meyers Taschenlexikon recherchiert, aber alles nach 12, 13 Jahren gegoogelt. Also auch,
Ja.
wie komme ich dorthin? Was ist die Telefonnummer von?
Ja.
Frag einfach Google.
Ja, genau. Ja. Also das ist heutzutage eigentlich unvorstellbar. Aber insofern eigentlich super, weil du hast nicht nur einen super Rat bekommen von einem Karateka, der dich zum Jiu-Jitsu schickt, sondern hast das auch wirklich durchgesetzt, gesagt, okay, ich rufe da jetzt überall an und komme in den Verein. Also ja, coole
Und ich
Sache.
muss sagen, aus heutiger Sicht, nach ja, 25 Jahren Kampfsport, muss ich sagen, ich bin über seinen Rat sehr froh, weil ich bin froh, dass es Jiu-Jitsu geworden ist, weil es so vielfältig ist und mir taugt das immer noch extrem. Und ja, wie gesagt, also ich bin sehr, sehr froh, dass er nicht gesagt hat, mach Karate. Habe ich auch lange Zeit gemacht und taugt mir, aber nicht so wie Jiu-Jitsu.
Ja, ist halt was Spezielles, ne? Aber wir sind da ein bisschen voreingenommen, ne? Ja, cool. Dann, also was du vor dem Gio gemacht hast, hast du ja schon beantwortet. Dann beruflich machst du Physiotherapie und gibt es da vielleicht auch irgendwelche Überschneidungen mit dem Jiu-Jitsu oder weiß nicht, ist deine Kundschaft vielleicht aus einem bestimmten Bereich oder?
Naja, ich bin Sportphysiotherapeutin. Da bin ich ein bisschen halt in der Szene auch verschrien, in der Kampfsportszene. Da kommen immer wieder Kampfsportler zu mir, die aus den verschiedensten Bereichen, also ich habe schon Leute gehabt vom Boxen, vom Taekwondo, vom Ringen, vom Jiu-Jitsu natürlich, vom Judo, vom Karate. Aus den verschiedensten Kampfsportecken kommen sie immer wieder und werden weiterempfohlen zu mir.
Okay, dann hast du wahrscheinlich nichts dagegen, wenn wir einen Link zu deiner Praxis irgendwo da einblenden werden, oder? Falls du noch Kundschaft brauchst, ne?
Immer gerne, immer gerne. Ich meine, ich bin nicht unterbeschäftigt, aber natürlich für Kampfsportkundschaft bin ich immer offen.
Gibt es irgendeine Verletzung, die du bei Kampfsportlern besonders oft behandeln musst?
Naja, es gibt schon so Knackpunkte, die immer wieder Thema sind. Das ist vor allem die Schulter und das ist vor allem das Knie und da das Kreuzband. Also das sind oft Schulterluxationen und Überlastungen und Knie halt, Kreuzband, Seitenband. Das sind wirklich Verletzungen, die relativ oft auftreten. Der eine oder andere auch mit Rückenproblemen, aber der Rücken ist Thema, das dann eher im späteren Alter, also nicht, meistens nicht in jungen Jahren das Thema ist.
Okay. Außer man sitzt halt viel vom Computer, ne, und bewegt sich kaum. Okay.
Ja, naja, aber ich denke nicht bei aktiven Sportlern.
Na, eher wahrscheinlich nicht, ne? Aber Patrick, was ist mit dir passiert? Du bist ein bisschen unscharf.
Ja, die Technik will leider nicht. Die findet, ich bin nicht scharf genug für ein scharfes Bild.
Oder zu scharf. Wurscht, machen wir weiter mit unserem Interview. Jetzt haben wir über deinen Beruf geredet, wir haben über das Gio geredet, was du vorgemacht hast. Gibt es irgendwas anderes in deinem Leben noch? Jetzt so, was du gerne hobbymäßig machst, was nicht Gio ist?
Ah ja, da gibt es einiges. Also einerseits auch Sport wieder. Ich gehe gern laufen, ich gehe gern Radfahren, also sowohl Mountainbiken als auch so ein bisschen im Gelände herumgurken, Straße, Gelände, flach, crossen sozusagen. Ich gehe gern klettern und wandern. Und wenn es dann kein Sport ist, dann ist es gerne mal ein Buch zum Lesen. Und ich habe einen Garten, der auch immer wieder mal eine pflegende Hand bekommt, wenn er Glück hat. Der steht dann auf der Liste relativ weit unten. Der ist gegenüber den Nachbarn dann eher immer so der wilde Garten. Was ich aber durchaus auch gut finde, weil da findet doch das eine oder andere Vögelchen auch etwas und ist nicht ganz so steril gepflegt.
Also ich habe den Garten auch vor einiger Zeit schon gesehen und es ist, ja, wilde, hübsch, wilde, wild beauty. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Ja, cool. Das heißt aber, die wird nie wirklich fad, ne?
Absolut nicht. Also das ist etwas, was es in meinem Leben gar nicht gibt. Langeweile, das habe ich als Kind schon nicht gekannt und das kenne ich jetzt auch nicht.
Ja, dann steigen wir vielleicht gleich direkt in das Hauptthema heute ein, weil wir haben uns vorab ja, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben vorher schon ein bisschen mit der Marion besprochen, was für Themen wir anschneiden möchten und haben gesagt, das ist so ein Riesenblock, da werden wir jetzt nur ein Thema rausnehmen, ein größeres, den Wettkampf heute, und über andere Themen werden wir dann in Zukunft einfach bei anderen Folgen weiterreden.
Also wir reden über den aktiven Wettkampf, ja, also für die, genau, die schon länger die Geschehnisse nicht verfolgen oder noch nicht so lange dabei sind. Die Mama hat auch eine aktive Wettkampfzeit gehabt und über die reden wir heute. Also genau. Im Wettkampf drin ist sie ja immer noch, meistens auf der Coach-Seite, aber heute geht es um die Action auf der Matte.
Genau, also das ist quasi ein Blick in die Geschichtsbücher und da schauen wir, was da so herauskommt. Also, liebe Marion, du hast mit Gio angefangen in den 90ern, ne? Und dann, soweit ich weiß, relativ rasch auch mit dem Wettkampf angefangen. Kannst du ein bisschen was zu dieser Anfangszeit erzählen? So, wie ist das dazugegangen? Ja, was für Momente?
Das war etwas, was ich bis heute nicht ganz verstehe. Mein Beginn war, ich habe angefangen im Mai oder Juni, also gegen Ende eines Trainingsjahres. Und dann war die Sommerpause und nach der Sommerpause hat es geheißen, ja, im September gibt es einen Wettkampf. Und ja, bei dem Wettkampf war ich. Also ich hatte, ich kann es gar nicht sagen, 4, 5, 6 Stunden Jiu-Jitsu und dann bin ich kämpfen gegangen und zwar richtig kämpfen. Also nicht Showkämpfen, sondern kämpfen. Und mein damaliger Trainer hat gemeint, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin dann sowieso bei dir und das machen wir schon. Und ja, wer dann nicht da war bei meinem Kampf, war mein Trainer. Und ich hatte keine Ahnung von den Regeln. Also es war eine recht lustige Geschichte. Aus heutiger Sicht mega verantwortungslos. Würde ich niemals machen mit einem erwachsenen Anfänger, den nach 5-mal irgendwo hinschicken. Aber das war mal mein Wettkampfbeginn. Und dann habe ich mir ein paar Jahre Zeit gelassen nach dieser Anfangserfahrung. Und ich weiß jetzt gar nicht, wann ich dann das erste Mal wirklich bei einem Wettkampf war. So 3 Jahre später, drei Jahre später.
Kurze Zwischenfrage noch, sorry. Du hast gesagt, du hast wirklich gekämpft. Für die heutigen Wettkampfsysteme kennen, was war denn das früher für ein Wettkampfsystem? Weil es war ja nicht Fighting noch. Oder?
Das war noch nicht Fighting, sondern es war so ein bisschen Judo-ähnlich. Also es hat gegeben Greifen, Werfen und Bodenkampf. Das Schlagen und Treten hat es damals in Österreich nicht gegeben bei uns.
Also auch da hat sich das weiterentwickelt oder halt verändert. Ja. Das ist, glaube ich, vielleicht eine eigene Folge, wo wir die Leute aus der damaligen Zeit, die damals gekämpft haben, auch einladen. Aber gut, nur zur Aufklärung für Leute, die jetzt eben zuschauen. Ne?
Dass das ja, da und dann ging es weiter mit Duo. Wir waren immer wieder auf Trainingslager in Hintermoos und einer meiner Kollegen, der Daniel Hofmann, hat dann gemeint, na, wie schaut es bei dir aus? Möchtest du machen mit mir? Und ich habe gesagt, ja, klingt cool, mach mal. Und das war der Beginn einer sensationellen Duo-Karriere, die wir dann hingelegt haben. Wir hatten eine tolle Unterstützung von Fritz Gastgeb, der doch den manchen ein Begriff ist. Der hat uns Trainingspläne geschrieben, Krafttrainingsplan und Ausdauer und so voll. Und wir haben das auch wirklich beide sehr, sehr ernsthaft dann betrieben und ein Jahr lang trainiert. Und dann waren wir beim ersten größeren Duo-Wettkampf und ein Jahr später waren wir bei der EM. Also das heißt, 98 begonnen, 99 EM und dort auch überraschenderweise zugeschlagen mit einer Silbermedaille. Also das ist auch eine lustige Geschichte, weil diese Enttäuschung, die wir nachher gespürt haben, dass wir das nicht gewonnen haben, das Finale war sensationell. Ja? Also wir sind dort in Tränen aufgelöst gewesen. Aus heutiger Sicht eigentlich unglaublich. Wir kommen als wirklich absolute Newcomer, ohne Wettkampferfahrung dorthin und holen eine Silbermedaille. Und das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, wie man da enttäuscht sein kann. Aber ja, damals war es das so. Jahr drauf bei der WM nochmal Silber geholt und haben ein bisschen einen Durchhänger gehabt. Und der Durchhänger hat sich dann 2005 aufgelöst. 2005 war, also kann man sagen, oh, Durchhänger, mein Gott, wir waren bei den World Games, da muss man sagen, dank unserer Vorgänger, Ferdinand Fuhrmann und Sabine Kampf, die uns ihre Punkte auch mitgegeben haben, weil das war ein sehr erfolgreiches Paar, das vor uns gekämpft hat. Und damals war es so, dass die Nation die Punkte bekommen hat und nicht der einzelne Kämpfer oder die Kämpferin. Deshalb konnten wir bei den World Games antreten, die alle 4 Jahre nur sind, so wie Olympische Spiele, und haben dort einen 4. Platz geholt, also im kleinen Finale verloren. Natürlich auch eine große Enttäuschung. Aber aus heutiger Sicht muss man sagen, ein 4. Platz bei World Games ist auch toll eigentlich. Und ja, dann haben wir ein bisschen, wie gesagt, da ist es nicht so gelaufen bei uns. Da sind wir immer doch etwas weiter von den Medaillenrängen dann weg gewesen. 5. Platz, 7. Platz bei den Großturnieren. Und dann schlussendlich 2005 bei der EM den Titel zu holen. Und das war wirklich eine tolle Geschichte. So der Titel, den man holt, ein Europameistertitel, ist was Besonderes.
Auf jeden Fall, ja. Was auch schon wieder 15 Jahre her ist, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Du hast ja auch Fotos mitgebracht. Ich werde kurz die bei mir einblenden. Moment. So, sollte man jetzt sehen. Das ist das erste von den Fotos, die du mitgebracht hast. Und kannst du es kurz beschreiben? Was sieht man denn da?
Ja, man sieht es, glaube ich, eh. Also es war, glaube ich, überhaupt der allererste Wettkampf oder vielleicht der zweite, wo wir mitgemacht haben. Ich kann mich auch gar nicht mehr ganz genau erinnern, wo das war. Ich glaube, es war 98. Ich weiß nicht, ich hatte ein Blackout, ich wusste einfach gar nicht mehr, was ich jetzt tun sollte. Es war vollkommen die Platte gelöscht und ich habe den Daniel bei der Technik so verprügelt, also dass alle nahe gesagt haben, das hat so echt ausgesehen, aber ich hatte keinen Plan, was ich tue. Er ist dann einfach stöhnend am Boden geblieben. Er hat trotzdem noch weitergemacht, also
ja. Ich glaube, dazu müsste man den Daniel dann auch einmal interviewen, was er so von seiner Perspektive aus sagt. Ne?
Aber ich glaube, das ist eine Geschichte, die viele Duos kennen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Die Blackout-Panik und den heldenhaften Partner, der dann die Technik doch irgendwie rettet.
Und dann sehr publikumswirksam vor laufender Kamera stirbt quasi, also jetzt showtechnisch. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe noch, also nehmen wir gleich das zweite Foto auch dazu. Das passt irgendwie auch zum Daniel und Marion. Okay. Ihr habt ja nicht nur gemeinsam Wettkampf gemacht, sondern auch die Techniken quasi auch bei Vorführungen und so weiter immer wieder auch verwendet, ne? Weil du sich ja wirklich auch anbietet für Vorführungen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das eine Vorführung war oder einfach nur ein...
Das war eigentlich ein Fotoshooting für eine Zeitung, für die Alt-Erler Zeitung. Der Hintergrund war, Frauen können sich verteidigen, Frauenselbstverteidigung. Das war ja, heutzutage ist das ja viel mehr propagiert und es gibt viel mehr Angebote. Das war damals gar nicht so. Und wir haben versucht, da in die Schiene auch hineinzukommen mit der Aussage, Frauen können sich verteidigen. Und da haben wir, wie gesagt, so ein Fotoshooting gehabt. Das ist eines von den Fotos davon.
Ja, und wir als Verein, wenn nicht gerade Corona ist, bieten ja auch Frauen-Selbstverteidigungskurse an. Also ja, von dem her. Und das Foto ist ungefähr 20 Jahre alt auch wieder, ne?
Ja, in etwa, ja. Ja.
Okay, so, ich tue mir das mal beenden, dass wir uns da wieder großformatig sehen. Okay, also du hast erzählt vom Daniel und ihr seid 2005 Europameister geworden. Und dann? Die Geschichte ist ja noch lange nicht aus.
Ja, also einerseits wollte der Daniel seine Karriere damit beenden. Er ist weggezogen dann auch, war mit seiner Ausbildung als Arzt fertig. Und ist dann weggezogen, ein bisschen weiter weg nach Niederösterreich. Und ja, das war für mich eigentlich dann ein herber Schlag, weil ich hatte so das Gefühl, eigentlich so ganz das Ende soll es noch nicht sein irgendwo. Habe dann einerseits angefangen, ein bisschen zu fighten auch, also mit dem Fighting-System, wie wir das auch jetzt kennen, mit Schlägen, Tritten, Werfen und Bodenkampf, da hat man ein bisschen doch die Ausbildung gefehlt, die viele von den Kämpfern heute haben, nämlich oder Kämpferinnen, die als Kind schon angefangen haben. Und da hat mir einfach ein bisschen diese Basics haben wir gefehlt und die habe ich dann auch nicht so schnell nachholen können in so kurzer Zeit. Als Erwachsener ist das viel schwieriger. Erste Part Schlagen, Treten gar nicht so. Das Werfen war immer wesentlich schwieriger und komplexer in den Wettkampfsituationen umzusetzen. Mein Hauptthema damals war, aber ich habe noch andere Partner dann gehabt. Ich habe den Martin Kornfeld, aka Conny, noch gehabt und die Maria Schreil. Ja, mit dem Corny war es dann nochmal ein toller Erfolg 2007 in Genua. Da haben wir einen dritten Platz geholt.
Turin war das.
Ach, Turin, Entschuldigung. Ja, ja. Turin. Das war wirklich noch nett, nochmal mit einem männlichen Partner im Mixed-Bereich dann so erfolgreich zu sein. Und das ist jetzt auch Reinis Partner. Also er hat damals diese Doppelstarts gemacht. Und mit der Maria, da lief es wirklich sensationell. Also die Maria war auch eine Quereinsteigerin, die im Erwachsenenalter gekommen ist. Und ein Bewegungstalent sondergleichen. Und wir beide haben dann uns erstens persönlich gut verstanden. Und sie ist auch die Freundin von Daniel und mittlerweile Frau und Mama von zwei Kindern. Und wir haben tolle Erfolge gefeiert in relativ kurzer Zeit. Also wir haben dann 2006 angefangen und haben Europameisterschaften gekämpft, Weltmeisterschaften gekämpft und schlussendlich der Höhepunkt, glaube ich, einer Karriere. Also mehr kann man im Gio nicht erreichen. Die World Games 2009, die haben wir dann auch geholt und ja, das ist halt ein ganz besonderer Titel, den man holen kann. Und da muss man sagen, da sind eigentlich die österreichischen Frauen schon für die internationale Konkurrenz sehr, sehr hartes Pflaster, weil unsere Vorgängerinnen, die Eva und die Kathi, haben 4 Jahre davor einen zweiten Platz geholt und nach uns ohne Unterbrechung haben die Twins, die Bezirovic, Mianetta Menessa, jeden World Games Titel geholt, der danach zu holen war. Und damit sind wir österreichische harte Konkurrenz in der Women-Klasse.
Ja, die zwei haben quasi fliegend von euch übernommen und sind jetzt seit 11 Jahren ungeschlagen.
Richtig. Genau.
Also seit 11 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, seit 11 Jahren nicht einen einzigen Kampf verlieren.
Ja, das ist unglaublich.
Unfassbar. Das ist, glaube ich, ein Rekord, der wird noch eine Weile stehen und das ist eigentlich unvorstellbar.
Ja, also ist so ein bisschen Marcel Hirscher-mäßig, was er im Skifahren sind, die Mädels bei uns im Gio. Es wird halt nicht ganz so propagiert und ist nicht ganz so medienwirksam, aber in einer ganz ähnlichen Klasse eigentlich.
Wobei das ja auch schon besser wird als jetzt vor, zu eurer Zeit, sagen wir jetzt einmal, mit Daniel und du, wie sie du gemacht habt, da waren die Erfolge leider eben überhaupt nicht so kommuniziert. Ne?
Ja, aber, das stimmt.
Also da war es nicht einmal eine kleine Notiz in der Zeitung und jetzt wird es doch schon ein bisschen größer. Aber ja, das war halt so und wir schauen, dass wir es besser machen. Ne?
Ja, da vielleicht kann man noch ein paar Dankesworte an die Vera Bichler auch richten, die im ORF gearbeitet hat, uns da immer wieder unterstützt hat und Beiträge gestaltet hat. Das war etwas ganz Besonderes fürs Gio auch, dass sie das gemacht hat mit so viel internem Wissen und mit so viel Liebe und Herz. Also an der Stelle nochmal danke.
Ja, also es gibt, das ist auch, glaube ich, der Punkt in einer jeden Karriere, egal ob das jetzt im Beruf oder im Sport ist oder wo auch immer, sind das meistens ja keine Standalone-Leistungen, die man alleine erbringt, sondern es ist ja immer auch ein Riesenteam rundherum. Ne? Und ja, also egal ob es Medienarbeit oder Coaching oder Kampfrichter oder was auch immer geht, das ist so, glaube ich, der rote Faden durch die gesamte Geschichte. Du hast immer ein Team um dich herum. Und ich weiß, Marion, du bist auch eine sehr starke Teamplayerin, so wie wir alle hier. Also von dem her, ja. Gut, möchtest du noch irgendwas zu dem Foto, was ich gerade eingeblendet habe, erzählen? Oder ist eigentlich eh schon alles gesagt damit? Ein paar hübsche Fotos.
Ja, eigentlich, es ist eigentlich schon sehr viel gesagt, weil diese Glasdonuts, die man da auf dem vorletzten Bild sieht, das war der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft in Schweden. Das ist eine Meisterschaft gewesen, die uns auch sehr in Erinnerung ist. Da habt ihr zwei, der Cordi und du, ja auch Silber geholt. Also das war für uns auch als Trainerteam dann toll. Also als Aktive und als Trainer dann Medaille zu holen an einem Turnier, das ist auch schon was Besonderes. Ja. Und ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen.
Würdest du ein Comeback machen mit einem deiner früheren Duo-Partner? Also so spaßhalber natürlich.
Nein. Nicht? Also ja, spaßhalber mal bei einer Staatsmeisterschaft, das wäre sicher lustig. aber nicht ernsthaft, also jetzt wieder Vollgas im Erwachsenen. Edalsbereich irgendwie anschließen zu wollen, das ist, da haben sich die Zeiten geändert und das ist, glaube ich, nicht mehr so leicht möglich.
Oder in der Mastersklasse vielleicht.
Sag niemals nie.
Ja, also da gibt es auch einige international, die dann doch auch wieder auftauchen. Ne? Okay, gut, also wir haben jetzt einmal kurz Recap. Wir haben über deine verschiedensten Duopartner geredet und du hast auch schon gesagt, dass du ja auch aktiv gefightet hast. Möchtest du vielleicht da noch ein bisschen was dazu erzählen? Wann war denn das dann chronologisch?
Weiß ich eigentlich gar nicht so ganz genau, wann ich da angefangen habe oder wann da Turniere genau waren. Ich kann mich nicht ganz genau erinnern. Ich weiß, ich habe in Maribor gekämpft. Maribor Open, ich habe Hanau Open gekämpft. Es muss so irgendwann 2007 gewesen sein, 2008. Hundertprozentig weiß ich es nicht. Relativ wenig erfolgreich, muss man auch sagen. Also ich habe dann meistens zweimal verloren. Aber ich habe auch immer in der Klasse bis 55 Kilo kämpfen müssen. Damals gab es keine Klasse drunter und da war ich vom Gewicht her doch ziemlich weit weg, also ich mit meinen 50 Kilo, und habe immer gesagt, ja, wenn es dann diese Klasse gibt bis 48 oder bis 49, dann, wo da immer die Rede war, dann trete ich an. Naja, und dann ist es mir passiert. Diese Klasse ist gekommen. Also sie haben wirklich diese Klasse eingeführt, ich glaube 2011, und dann hat es doch glatt 2012 die Weltmeisterschaft in Wien gegeben. Und das war so ein, naja, ich habe es zu oft gehabt. Und alle rundherum haben dann gesagt, du hast gesagt, wenn es die Klasse gibt, dann trittst du an. Und irgendwie konnte ich da nicht aus und habe dann, ich würde sagen, ein gutes Jahr, also eineinhalb wahrscheinlich war das dann, wo ich wirklich komplett nochmal reingebissen habe mit Kadertraining und Turniere fahren und vorbereiten und also alles drumherum, um dann 2012 bei der WM anzutreten. Und bei der WM bin ich siebte von 12, glaube ich, geworden. War wirklich ein nettes Turnier mit den Vereinskindern, den eigenen, die dann dabei waren. Meine Eltern waren dabei, die sonst eigentlich nie irgendwo zugeschaut haben. Das war auch nett, dass sie mal dabei waren. Und die ganze Familie, die Kinder haben zugeschaut. Und ja, war ein besonderes Erlebnis.
Es war ja damals auch eine sehr coole Klasse. Ich erinnere mich an die Liste der Kämpferinnen. Die waren in zwei Lager geteilt, so die deine Generation waren und die gerade so alt waren wie ich damals ungefähr, also etwa 20 Jahre. Also das war sehr lustig, wenn man sich diese Liste angeschaut hat. Das ging so irgendwann Anfang der 90er geboren und dann zack, ich glaube, die Annabelle aus Frankreich und die Andrea aus Deutschland, war da noch wer dabei?
Nein, das waren die drei Älteren, ja, also mit mir dann. Mhm. Die Annabelle war, glaube ich, ein, zwei Jahre noch älter wie ich und die Andrea, die ist so 8 bis 10 Jahre jünger, also nicht ganz so.
Ja, aber war auch damals nicht mehr das Küken,
ja,
wie
ja.
Die... Genau. Wie die 4, 5 anderen Kämpferinnen, die da quasi frisch geschlüpft aus der U21 gekommen sind.
Genau, ja.
Witzig. Okay, gut. Oh, also schauen wir, dass wir wieder den Faden zum Interview zurückfinden. Na, das heißt, du hast bei der WM gefightet und das war's dann mit der aktiven Wettkampfkarriere.
Genau, also okay. das war für mich so... Der Schlusspunkt, wo ich sage, dass ich habe einfach auch ein Alter erreicht, wo man jetzt nicht mehr so der Schnellste ist und es reicht vom Wettkampf. Ja, ich habe dann, also es reicht vom Wettkampf. Ich habe gesagt, international ist es mir einfach zu heavy. Was ich schon gemacht habe, ich habe noch relativ lange dann noch national mitgekämpft. So, ich glaube, 1 oder 2 Jahre noch Duo mit dem Corny. Und bin ich umgestiegen auch auf Nevasa, ein neues System, BGG, ist nicht neu, aber bei uns war es halt neu im Verband und habe da auch noch immer wieder mal mitgekämpft bei den Staatsmeisterschaften oder auch Salzburg Open ist das Turnier, wo ich immer noch gerne mitkämpfe, das ist weit weg, da muss ich niemanden betreuen und kann mich auf mich selbst konzentrieren. Man braucht immer wieder mal Ziele und es ist jetzt nicht, um zu gewinnen, sondern um das Ziel zu haben, ich kämpfe mit und halte mich deshalb fit und das reicht dann schon. Da sind nicht mehr die großen Überflieger-Pläne da.
Das heißt, nur mal zusammengefasst, du hast ein GU-Wettkampfsystem gekämpft, selbst das es heute gar nicht mehr gibt. Du hast du gekämpft mit mehreren Partnern, du hast gefightet international bis zur WM und du hast auch Brazilian Jiu-Jitsu oder Nevasa bei uns gekämpft, also aktiv. Eigentlich alles, was es so gibt, hast du gemacht. Also das, ja, Hut ab, ne? Das allein ist ja schon, das, was auch aus meiner Perspektive dich auszeichnet, ist eben deine Vielfältigkeit und deine Vielseitigkeit mit verschiedensten Sachen zu machen. Also, ja.
Ja, das ist so ein bisschen auch mein Motto, mein Lebensmotto auch, dass ich sage, man muss flexibel bleiben, sonst rostet man ein und alles, was einrostet, wird starr und das Leben geht nur weiter, wenn man lebendig ist und dazu gehört eben auch Flexibilität, geistige Flexibilität, körperliche Flexibilität.
Alles Leben ist Veränderung.
Yep.
Genau. Wenn man lang genug lebt, dann weiß man, dass Leben Veränderung ist und dass nichts... ich finde das immer sehr spannend, wenn dann Leute sagen, ja, und beim nächsten Mal... Ich weiß aus meiner Erfahrung, das nächste Mal wird anders sein. Es ist nicht mehr dasselbe nächste Mal, weil dann sind andere Leute dabei und andere Trainer und andere Gegner und alles ist anders. Also es ist nicht, man kann nicht einmal mit dem nächsten Mal vergleichen.
Ich habe zum Abschluss noch eins von deinen Fotos. Die Abschlussfrage ist, und du hast das auch schon ein bisschen angeschnitten oder beantwortet, ist, was sind denn so deine Lieblingsmomente oder Herzschlagmomente im Gio? Und ich tue mal das Foto einblenden. Da sieht man dich nämlich ganz glücklich auch drauf.
Ja, genau. Das war der Biss in die Goldmedaille von den World Games. Und das war wirklich ein ganz großer Wunsch, ist da in Erfüllung gegangen, das zu gewinnen. Und es war damals auch ein Wettkampf, wo ich reingegangen bin, vor der Matte gestanden bin und das Gefühl hatte, heute wird alles gut. Also das war so da war kein Druck so wie sonst, die Aufregung da, aber nicht so über drüber wie sonst, sondern einfach dieses Gefühl, heute wird alles gut. Und ich wusste, das ist mein letzter Wettkampf mit der Maria, das war ausgemacht. Und es hätte auch ein Wahnsinnsdruck da sein können, dass das das letzte Mal ist. Aber es war eigentlich nur dieses, heute gibt es die Shows der Shows und es wird alles gut werden. Und das, ich habe so ein Gefühl, habe ich nie wieder, weder vorher noch nachher auf der Matte gehabt. Es war wirklich ein besonderer Tag.
Schön. Also da kann ich auch nichts mehr sonst dazu sagen. Wirklich schöne Erinnerung auch. Und damit haben wir auch einen wunderschönen Schlusspunkt für unser erstes Interview mit der Marion erreicht. Würde ich jetzt einmal sagen, weil wir haben schon einige Zeit jetzt doch geredet und einige Themen ja noch für die nächsten Male bereit. Ja.
So viel sei gesagt. Wenn der Podcast weitergeht, wird die Marion zurückkehren. Sie hat unendlich viel zu erzählen. Wir haben noch eine große Liste an Fragen für sie. Aber für heute ist es das gewesen.
Ja, deswegen Dankeschön fürs Vorbeikommen. Du kannst natürlich jetzt noch den Rest des Podcasts bei uns dabei bleiben. Aber jetzt einmal danke fürs Interview, danke fürs Vorbeikommen. Und ich hoffe, es war auch interessant für alle, die dabei waren, virtuell beim Zuhören.
Ja, danke für die Einladung und ich hoffe, ich habe gut genug aus dem Nähkästchen geplaudert, wie man so schön auf Wienerisch sagt, um das eine oder andere spannende Moment hineinzubringen. Und ja, wenn ihr mich wieder einladet, dann komme ich gerne. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viel andere interessante Persönlichkeiten auch noch, die es sich lohnt einzuladen. Also bleibt dabei. Den Podcast von Reini und Patrick.
Danke, werden wir machen, ja. Okay.
Ja, dann wie auch am Ende von jedem Training gibt es so gegen Ende des Podcasts quasi die Zeit im Dojo. Das News-Segment, was hat sich bei uns im Dojo getan? Reini, schieß los. Wir haben ein paar Sachen erledigt.
Also es waren die Weihnachtsferien und die Zeit haben wir auch genützt, in der Kraftkammer neu auszumalen und auch neue Matten auszulegen. Das heißt, wir haben unsere Kraftkammer ein bisschen aufgemotzt und eben auch ein neues Ergometer angeschafft, also ein echtes Assault Bike. Speaking of ein Ergometer, es haben einige wahrscheinlich schon auch auf Facebook gesehen und auf Spond. Unser alter Ergometer der hat leider keinen Platz mehr bei uns und wir müssen uns leider von ihm trennen. Das heißt, wenn er noch verfügbar ist, zu dem Zeitpunkt, wo Sie das seht, den gäbe es. Und wenn ihn wir haben möchte, kommt ihn euch holen, redet bitte mit uns. Wir würden ihn gerne an einen guten Ort bringen, wenn er eben noch verfügbar ist. Ja. Gut, und ansonsten hat sich eigentlich nicht viel getan in den Weihnachtsferien. Mit dem regulären Trainingsbetrieb ist es zum Zeitpunkt, wo Sie das seht, gerade wieder losgegangen. Und ja, also regulär. Reguläres Online-Training. Ja. Im Dojo können wir leider immer noch nicht. Aber da ist ja hoffentlich auch ein Licht am Ende des Tunnels, dass wir möglichst bald wieder in den Dojo auch können. Aber das werden wir sehen. Das können wir eben nicht wirklich beeinflussen. Gut, was haben wir noch so Punkte, Patrick? Sind noch nicht ganz fertig.
Ja, wir hatten bei den Icebreaker-Fragen eine Frage, Tee oder Kaffee? Bei mir ist es Der Kaffee, Reini, bei dir?
Ganz klar der Tee.
Wie trinkst du deinen Tee?
Schwarz, also ohne nix. Und bei mir muss es natürlich Tea Earl Grey Hot sein.
Bei mir ist es der Kaffee, ein Viertel Liter Espresso, ein Viertel Liter Milch und ein kleines bisschen Zucker. Wie trinkt ihr, also was trinkt ihr, Tee oder Kaffee und wie trinkt ihr es? Schreibt es uns unten in die Facebook-Kommentare, YouTube-Kommentare hinein. Reini, was haben wir noch?
Gut, wir haben es am Anfang schon angesprochen. Es gibt immer noch die Umfrage zum Namen des Podcasts. Wir haben schon ein paar Vorschläge bekommen und werden die eben jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast seht, auch zur Verfügung haben. Also ihr könnt es dann abstimmen auf Facebook. Beziehungsweise ihr könnt es uns auch weiter sagen, wenn ihr einen Namen besonders toll findet. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, uns zu erreichen. Gut, und einen Punkt haben wir jetzt eigentlich noch, was wir noch ein neues Segment einfügen wollten, ja? Nämlich das sogenannte What's That Photo in dem Fall. Ja? Wir zeigen euch ein Foto, Moment, ich muss es erst laden und wir möchten gerne von euch, das ist ein bisschen was Interaktives, wir möchten von euch sehen oder hören, was sieht man denn auf dem Foto? Also wer heute zugehört hat, wird das relativ rasch beantworten können. Für die Leute, die dabei waren, bitte ein bisschen zusätzliche Informationen. Also da muss dann schon auch dabei sein, welche Meisterschaft war das. Und das ist auch gleich ein Teaser, weil hoffentlich schaffen wir es schon zur nächsten Folge, dass dieser junge Mann auf dem Foto neben der Marion unser nächster Gast wird. Gut, schaut es euch an, schreibt es uns bitte per E-Mail, auf Facebook, per WhatsApp, mit Brieftaube, was sieht man auf, wen sieht man auf dem Bild und vielleicht auch wobei oder sonst irgendwelche Hintergrundinformationen. Und die Leute mit den besten Antworten, die jetzt entweder am richtigsten oder am originellsten oder einfach nur lustig sind, die werden dann beim nächsten Mal auch kurz vorgelesen und wir erzählen einfach drüber, wenn wir das Ganze auflösen. Gut, wir haben schon so ziemlich das Ende erreicht.
Bleibt eigentlich nur eine Sache. Wie geht's weiter?
Genau. Wie geht's weiter? Also der Plan ist, wir machen das natürlich alles zum ersten Mal. Es ist jetzt unsere erste offizielle Episode, Episode 1. Wie geht's weiter? Wir planen so alle zwei Wochen eine Folge zu releasen. Ja? Das ist ein Rhythmus, der für uns ganz gut funktioniert, würde ich sagen, und auch zum Zuschauen ganz gut ist. Wenn ihr anderer Meinung seid oder wenn ihr genau der gleichen Meinung seid, schreibt uns ein Feedback. Also das kann man nicht oft genug sagen. Aber wie gesagt, zweimal im Monat ungefähr, alle zwei Wochen, vielleicht manchmal weniger, vielleicht manchmal mehr, wenn es mehr zum Erzählen gibt. Aber das ist so grundsätzlich der Rhythmus, den wir planen. Ja. Und jetzt haben wir es, glaube ich.
Ja, das war's. Mehr haben wir heute leider nicht für euch.
Ja, es hat uns gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum Ende geschaut habt.
Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Wie verabschieden wir uns jetzt?
Kapla!
Kapla! Okay, also dann, macht's das gut, bis zum nächsten Mal. Danke,
Mario. Bis zum nächsten Mal.